Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Podcast «Gesprächskultur». Hier könnt ihr Gespräche beiwohnen mit Menschen, die in unserer Gesellschaft als glaubwürdig gelten, die unabhängig sind, die eine Haltung vertreten und zu der Meinungsbildung beitragen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Landolt, ich bin Journalistin und Moderatorin und mein Grundverständnis vom Journalismus war es schon immer, zur Meinungsbildung beizutragen. Der Podcast wird aufgezeichnet im Rosenhof in der ehemaligen Villa Sumatra in Zürich. Mein heutiger Gast, Zaida Keller-Messali. Sie ist bekannt als scharfe Kritikerin an einem strengen Islam. Sie hat früher schon die Reform vom Islam gefordert und 2004 das Forum für einen fortschrittlichen Islam gegründet. Zaida Keller-Messali ist bei mir zu Gast, schon früher für Frauenrecht eingestanden. Sie ist aber auch als internationale Beobachterin 1997 und 2001 für das EDA in Hebron gewesen, im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und Gaza. Zaida Keller-Messali ist in Tunesien geboren, ist aber mehrheitlich in der Schweiz aufgewachsen, nämlich in Grindelwald. Und bis heute ist sie eine umtriebige Rechercheurin, haltet viele Vorträge im Zusammenhang mit Islamismus. Sie untersucht nämlich auch Geldströme, die Moscheen in der Schweiz finanzieren oder eben auch islamistische Strömungen. Herzlich willkommen, Zaida Keller-Messali. Schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals, Frau Landolt, für die Einladung.
Wir fangen an, bevor wir auf Ihre Tätigkeit kommen, kurz zum Nahost. Zur Zeit, als wir den Podcast aufnehmen, brodelt es. Wir haben nicht nur den Israel-Gaza-Konflikt inzwischen, sondern auch den Iran-Krieg, wo Nachbarstaaten angreift, nachdem die USA und Israel die oberste Führung des Iran eliminiert haben. Neben dem Konflikt oder mittlerweile Krieg, wo man, muss man sagen, ist mittendrin die Bevölkerung. Im Iran ist ja auch der Aufstand im Januar blutig niedergeschlagen worden. Man könnte jetzt da ganz viel erzählen, wie schlimm, dass es der Bevölkerung sowohl im Iran wie aber auch im Gaza nach wie vor geht. Und Sie als Kennerin vom Nahost und dem arabischen Raum mit tunesischen Wurzeln, Sie haben den arabischen Frühling, also Ihrem Ursprungsland, oder, ist der arabische Frühling quasi ins Leben gerufen worden, ohne dass es eine demokratische Entwicklung daraus hervorgegangen ist und. Sie kennen sich aus und haben sich in vielen Facetten mit dem Nahost auch beschäftigt. Wie schauen Sie auf das Geschehen im Moment?
Also was im Moment passiert, ist sehr bedrückend. Ich erlebe das Persönliche so. Und ich kenne auch, also ich habe in meinem Freundeskreis Leute aus dem Iran. Und für sie ist es so sehr, sehr schwierig, einfach so ohnmächtig zuzuschauen, wie der Iran jetzt angegriffen ist worden. Und ja, vieles erinnert mich auch an Irak. Dort haben die Amerikaner gesagt, also basierend auf einer Lüge, haben sie nachher gefunden, so, dass Saddam Hussein muss weg, nach irgendwie 40 Jahren. Und der Irak ist auch ausgeplündert worden. Und das Verrückte ist, ja, dass jetzt Amerika und Israel, ich sehe es so ein bisschen als Duo Infernale, dass die jetzt einfach fast einen Privatkrieg führen, weil sie haben die Völkergemeinschaft nicht gefragt. Es war schon niemand orientiert gewesen, dass der Krieg losgeht am 28. Februar. Und also die UNO, die hat gar keine Rolle mehr gespielt. Sie haben sich über das Völkerrecht hinweggesetzt, übrigens nicht zum ersten Mal. Und jetzt stockt es ja, weil sie merken, dass der Iran nicht Venezuela ist.
Wo man einfach über Nacht kann kapern und
genau,
die Machthaber
genau,
quasi.
Wo man einfach die Verantwortlichen sogenannt eliminieren.
Nichtsdestotrotz, Sie haben jetzt die Verantwortung vom Westen, von den USA, von Israel genannt. Man weiss aber, dass die Bevölkerung im Iran seit 40 Jahren leidet, also auch vorher schon eine Leidensgeschichte gehabt hat, aber unter diesem Regime ist, glaube ich, erwiesen, dass das ein Unrechtsregime ist und sehr viel Unrecht passiert. Die Verantwortung liegt aber jetzt in den USA.
Und in Israel, natürlich. Ich meine, Israel will seit Jahrzehnten, die Amerikaner dazu bringen, Iran zu zerstören.
Das umgekehrt man. Will ja Iran auch den israelischen Staat eliminieren.
Man sagt es, aber es hat nie eine konkrete Gefahr gegeben. Und darum ist das eben ein Angriffskrieg.
Und vergleichbar mit dem Putin, der die Ukraine kapert.
Absolut. Und übrigens auch die Rhetorik von Trump, oder, ist die gleiche wie die von Putin. Und ja, was soll ich sagen? Wir schauen alle, ich glaube, ohnmächtig auf diesen Konflikt, weil wir nichts machen können.
Also Sie glauben auch, dass mit diesem Angriffskrieg eine Bevölkerung vom Iran nicht quasi gerettet wird oder in demokratische Zukunft geführt wird?
Nein, nein.
Das müsste anders gehen?
Ja, Demokratie kann man nicht mit Bomben herbringen. Und Demokratie muss in den Strukturen im Land entstehen. Und natürlich ist der Weg sehr schwer, aber das legitimiert nicht, ein anderes Land einfach das Volk zu bombardieren. Ich meine, das Tragische von unserer Zeit jetzt ist, dass man das Gefühl hat, es gibt keine Regeln mehr zwischen den Völkern.
Also, das sehen Sie ganz allgemein, jetzt nicht nur in Bezug auf den Iran-Krieg.
Ja, eben vorhin habe ich von Venezuela geredet. Der Trump hat noch Grönland im Visier, hat noch Kuba im Visier. Es wird weiter so gehen. Und das macht einem Angst, dass ein Regelwerk, das mit sehr viel Energie und sehr viel Einsatz aufgestellt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat sich eigentlich immer darauf verlassen können, dass die UNO stark ist, dass die UNO in Konflikt vermitteln kann, also schauen, dass es nicht eskaliert. Und dass das alles heute nicht mehr gilt, das macht einem Angst, weil es kann zu einer Eskalation kommen, die auch für uns da und für die ganze Welt von Bedeutung ist.
Kann ich alles sehr gut nachvollziehen, Saida Khalamessali. Vielleicht ein Wort zu der Bevölkerung im Iran. Sie sagen, von innen her muss ja die demokratische Entwicklung kommen. Können wir alle unterschreiben wahrscheinlich. Aber wie soll das dieser Bevölkerung gelingen, die dermassen in einem Massaker niedergeschlagen wird, wenn sie auf die Straße geht?
Ich glaube, man könnte es mit ganz vielen anderen Ländern vergleichen, oder, die sich befreit haben von autoritären Regimen.
Zum Beispiel?
Ich weiß nicht, zum Beispiel, es hat der Algerienkrieg gegeben. Es hat Vietnam gegeben. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, es hat einen Ceausescu gegeben in Rumänien, das ist nicht so lange her. Es gibt viele Regime, die absolut brutal sind und von Menschenrechten nichts halten und die nicht überlebt haben, weil die Leute gewusst haben, was sie wollen oder sich organisiert haben. Oder ja, zum Teil auch Hilfe bekommen.
Eben auch Verbündete gebraucht hat, oder?
Ja, natürlich, ja. Aber ich wollte einfach sagen, ich verteidige nicht das Regime. Das ist ein übles Regime. Aber ich wollte sagen, es gibt Regeln. Mhm. Und man darf nicht einfach jemand anderes bombardieren, nur weil einem das Regime nicht passt.
Gut, kommen wir ein bisschen von dem weg, weil man da die ganz geopolitischen Lösungen ja auch nicht findet. Ja. Schön von Ihnen eine kurze Einschätzung als Kennerin auch vom Nahen Osten und vielleicht mit einem realistischen Blick auch auf den Nahen Osten kann schauen. Sie selber haben ja auch eine Rolle in unserer Gesellschaft und nämlich, sie werden immer so ein bisschen als umstritten betitelt. Einerseits sehr geschätzt für ihren Mut, für ihre Unerschrockenheit, wie sie eben auch gegen islamistische Strömungen anstehen. Andererseits werden sie auch immer wieder in Frage gestellt, eben von muslimischen Organisationen, die ja nicht alle islamistisch sind, notabene, und aber auch von linken, progressiven Kreisen, die finden, sie tun alle Muslime so ein bisschen unter Generalverdacht stellen. Kopftuchverbot ist ein Thema, wo sie nicht mit den mit dem linken Lager übereinstimmt und so weiter. Ohne jetzt in alle Details zu gehen, wie gehen sie um mit dieser Rolle, eine umstrittene Figur zu sein?
Es macht mir nicht viel aus. Weil das Umstrittene, das hat ein NZZ-Journalist in die Welt gestellt, der Herr Heli. der hat das gesagt und er hat in einem Artikel einfach Partei genommen für die Islamverbände. Und notabene, er ist Pfarrerssohn. Und ja, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber es erschüttert mich nicht, weil das, was ich mache und das, was ich sage, ich glaube an das, weil ich wirklich seriös recherchiere und weil ich es primär vor mir selber muss, wie soll ich sagen, vor mir selber muss verantworten, bevor ich etwas schreibe oder bevor ich es sage.
Was sind denn jetzt zum Beispiel gerade so ganz konkret umstrittene Recherchen, wo Sie an Pranger gestellt worden sind, wo Sie dann aber, wie Sie glaube ich sagen, auch widerlegt haben?
Also zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, damals über die Moschee in der Schweiz, islamistische Drehscheibe Schweiz. Und leider hat mir die Zeit recht gegeben. Und mir haben sehr viele Leute geschrieben und gesagt, euer Buch ist jetzt Gold wert, weil das, was ihr vor, weiss nicht wie viele Jahre jetzt geschrieben habt, das sehe ich jetzt in meinem Dorf, das sehe ich jetzt in meiner Stadt.
Was genau?
Dass es dass nicht transparent kommuniziert wird, zum Beispiel, woher man das Geld hat für einen Moscheebau. Zum Beispiel in Wiel, zum Beispiel in Winterthur, Dös, zum Beispiel einfach so eine Moschee, die für 4 Millionen gebaut wird, das ist etwa so der Preis, heisst es nachher einfach so lapidar, das sind die Mitgliederbeiträge von unseren Mitgliedern. Und das ist natürlich ein Hohn.
Sondern wer finanziert?
Also man weiss, es sind Golfstaaten, die finanzieren. Also das Geld kommt meistens aus Katar oder aus Kuwait.
Das allein wäre ja noch nicht das Problem. Aber warum sind die Gelder dann so heikel?
Sie sind heikel, wenn man weiss, dass zum Beispiel Katar einen politischen Islam finanziert, dass Katar eigentlich die Muslimbruderschaft unterstützt in der ganzen Welt. Es gibt ein Buch von zwei französischen Journalisten nur zu dem Thema, wie Katar in Europa die Netzwerke der Muslimbruderschaft finanziert. Das Buch heißt «Qatar Papers». Es ist auf Französisch erschienen. Und ich habe dafür gesorgt, dass es auch auf Deutsch erscheint. Es gibt es also auch auf Deutsch und dort ist schon ein Vorwort von mir.
Und die Konsequenz daraus ist ja, dass dann Islamismus quasi en vogue ist, auch in der Schweiz, auch in den Städten, die Sie jetzt genannt haben, wo dann, ich weiss auch nicht, islamistische Imam predigen, wo junge Leute zu Islamisten erzogen werden. Was ist die konkrete Konsequenz?
Die konkrete Konsequenz ist, dass sich sehr viele junge und auch ein bisschen ältere, die regelmässig in die Moschee gehen, und die Prediger hören, also ihren Diskurs quasi verinnerlichen, dass die sich einfach entfremden von der Gesellschaft.
Von der westlichen,
äußeren Gesellschaft. Das heisst, es entsteht...
Scharia unterstützen?
Genau,
oder wie ist das?
Genau. Also es entsteht ein Riss zwischen den Leuten und der Gesellschaft. Oder? Und die Risse sind gefährlich.
Und jetzt ist aber ja wahrscheinlich nicht jede Moschee finanziert von, sagen wir, Katar, arabischen Staaten, so wie Sie es vorher beschrieben haben.
Nicht jede, aber sehr viele. Und es ist, unsere Moschee ist ein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk, auf das greift Erdogan zurück, auf das greift eben Katar zurück. Das ist nicht harmlos. Und das Netzwerk, das wir in der Schweiz haben, ist verbunden mit anderen Netzwerken in Europa. Das heisst, es gibt intensive Beziehungen zwischen den Netzwerken in Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, England und der Schweiz.
Das heisst, unsere Gesellschaft wird unterwandert von nicht muslimischen, sondern islamistischen Strömungen. Das klingt sehr pauschal. Sie haben Behörden, die das ja kontrollieren sollten, hier in der Schweiz, Kanton, Bund, Naivität vorgeworfen. Sind denn die alle naiv und lassen das einfach zu? Ist
Nein.
das nicht ein bisschen Schwarzmalerei?
Nein, es hat sich auch gebessert. Damals habe ich immer gesagt, sie seien naiv. Mhm. Und ich habe das sehr bewusst gesagt, weil ich zum Teil Sachen, wie soll ich sagen, entdeckt habe, die ich gewusst habe, das weiss keine Behörde, das weiss ich. Und jetzt hat es natürlich gebessert.
Und Sie können dazu verhelfen, durch Ihre Recherchen, dass man genauer anschauen?
Ja, ich bin überzeugt von dem. Ich bin überzeugt von dem, dass ich beitragen konnte, dass es überhaupt das Thema wird und dass man darüber debattiert. Und ich meine, es ist nicht Zufall, die meisten Journalisten, die über das Thema schreiben, landen bei mir, weil irgendwann landen sie bei mir, weil sie nicht mehr weiter wissen, wenn sie etwas suchen, wenn sie einen Zusammenhang wollen verstehen.
Wo sie haben können aufzeigen, ja, aufschlüsseln, ja, woher kommen die, ja, Gelder. Heisst das, wenn sie sagen, das hat bessert, es kommt nicht mehr so viel Geld aus diesen Regionen, es wird mehr kontrolliert, was predigt wird, was ist konsequent?
Die Konsequenz ist, dass man besser heranschaut von der Behördenseite. Das weiss ich. Und das mit den Finanzen, das läuft weiter. Das ist nicht gestoppt. Es gibt mehrere Motionen oder Interpellationen oder so auf Bundesebene oder auf kantonaler Ebene. Und das ist eben auch eine Frucht von dieser Debatte. Mhm. Weil wenn man das nicht zum Thema macht, kann auch kein Politiker handeln. Oder? Und das ist mir noch so recht. Und das ist eigentlich das Ziel von meiner Arbeit.
Also ich habe Grundlagen zu schaffen, damit etwas passieren kann. Ja. Ich selber weiss nicht genau, was politisch jetzt da läuft, aber das klingt ja sehr spannend. Glaubwürdigkeit, das ist ein Wort, das ich auch schon in der letzten Folge mit Moritz Leuenberger angeschaut habe. Ganz ein wichtiges und rares Gut in der heutigen Zeit. Sie haben vorher erzählt, eben regelbasierte Politik ist im Moment gar nicht mehr in, wird ein bisschen mit Füßen getreten. UNO hat relativ wenig Macht oder wenig Hebel. Kommt die Welt mit Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, mit Authentizität, so wie Sie ja auch anstehen und doch auch etwas erreichen, mit moralischem Wert, kommt die Welt überhaupt noch weiter?
Ja, leider ist das nicht der Fall, weil häufig ist die Politik, die das Leben von Millionen von Leuten bestimmt, kommt mit einer Doppelmoral daher. Zum Beispiel, wo die Amerikaner den Irak angegriffen haben oder Afghanistan oder andere Länder und jetzt noch Iran, heisst es immer, ja, wir kommen da, um eine Demokratie aufzubauen und dafür sorgen, dass es euch besser geht.
Dabei geht es nur um Ressourcen.
Es geht nur um Ressourcen. Es geht nur um Erdöl, um Gas, um Ressourcen. Der Trump hat das schamlos am Zelensky gesagt, er will in der Ukraine Bodenschätze, oder? Und ich meine, wie soll man da glaubwürdig sein? Also wie sollen die Leute Vertrauen haben in eine Politik, die sie eigentlich dauernd anlügt? Also das ist ganz, ganz schwierig.
Darum frage ich, kommen wir gar nicht weiter? Müssen wir halt auch härtere Bandagen anlegen, um uns durchzusetzen, um wenigstens irgendwo gewisse Menschenrechte noch können erhalten? Oder glauben Sie, die Zeiten gehen wieder vorbei? Wir müssen ein bisschen die Füße stillheben und warten, bis wieder andere Zeiten anbrechen?
Ich glaube, es hängt einfach sehr eng zusammen mit der Person, die an der Macht ist. Also es hängt einfach zusammen mit der Person, die die Macht hat und wie sie mit Macht umgeht.
Und, machen wir es doch gar konkret. Wenn Sie die Macht hätten, wie würden Sie die Welt gestalten?
Ui.
Das ist eine grosse Frage.
Ja, die ist riesig, aber die ist wahnsinnig gross. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben glaubwürdig bleiben. Also nicht etwas predigen und etwas anderes machen. Und wenn man von Demokratie redet und Menschenrechte, gerade dort muss man extrem glaubwürdig sein. Also da muss man wirklich etwas dafür machen, dass die Leute auch Vertrauen überkommen und oder an Glauben. Und für das braucht es einfach Personen, die integer sind, die eben das Gegenteil sind von einem Trump oder von einem Netanyahu. Also es braucht Leute, die wirklich an die Menschen glauben und die an die Menschenrecht glauben und wo es ihnen wirklich ein Anliegen ist, das Leben für Millionen von Leuten besser zu machen.
Können wir da als Einzelpersonen überhaupt etwas bewegen? Also, ich frage darum, ich glaube ja, gerade weil ich sie gegenüber habe. Sie haben ja gerade vorher erzählt, was sie haben können mitbewirken können, dass sich eine Situation verbessert. Sie sind von der Schweizer Illustrierten einmal vor ein paar Jahren, glaube ich, zu den 100 wichtigsten Zürcherinnen ernannt worden. Eine Auszeichnung, die vielleicht schmeichelt, eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt. Sie haben den Menschenrechtspreis von der Schweizer Sektion von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte 2016 bekommen. Sie haben eben seinerzeit eine Stiftung Palästina gegründet. Die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Und sie haben das Forum für einen fortschrittlichen Islam gegründet. Heute ist Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin ein Projekt, wo sie dahinter stehen und für das einstehen. Also ein einzelner Mensch, zugegeben, muss ein bisschen unerschrocken und mutig sein wie sie, aber kann etwas bewegen, oder? Trotz dieser schwierigen Zeit, die wir haben.
Ja, ich glaube schon, dass der Einzelne etwas bewegen kann, wenn er einfach standhaft bleibt und an seine Sachen glaubt und einfach überzeugt ist, dass das, was er macht, längerfristig ein Ziel hat und längerfristig ein bisschen etwas, und sei es auch nur im Denken der Leute und sei es auch nur in der Wahrnehmung der Leute, dort etwas ändern kann. Weil es hat letztlich alles mit unserer Wahrnehmung zu tun, oder? Also wie wir den anderen wahrnehmen, oder? Wie wir unsere Ziele setzen. Und wenn viele, viele das machen, glaube ich schon, dass sich etwas ändert. Natürlich, das klingt jetzt ein bisschen idealistisch oder ein bisschen romantisch angesichts von der Brutalität, oder? Von dieser Welt. Aber ich glaube, es ist der einzige Weg, einfach sich überlegen, was kann ich jetzt in dieser Welt, in dieser Zeit, die mir gegeben ist, was kann ich bewegen? Und sei es auch nur etwas Kleines, aber es ist etwas Gutes, das andere überzeugt und wo andere vielleicht auch inspiriert, selber auch so zu machen. Ich muss sagen, ich habe wahnsinnig Freude. Ich habe jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass auch junge Leute zu mir kommen und sagen, sie interessieren sich sehr für das, was sie machen. Mhm. Und allein das ist eigentlich, bedeutet mir sehr viel. Weil da ist etwas übrig geblieben, wo andere aufgenommen haben. Und so geht es ja weiter. Mhm. Oder so, wenn man etwas macht, das weitergeht, wo andere inspiriert, wo andere gerne auflesen und weiter tragen, dann hat man eigentlich schon sehr viel erreicht.
Das ist wie ein Vermächtnis schon, ja, kann man sagen. Ja. Wer hat dann seinerzeit sie inspiriert, wo sie angefangen haben? Ja, ich würde jetzt mal sagen, es hat vielleicht ein anderes Schlüsselerlebnis gegeben, aber ich kann mir vorstellen, wenn so eine Strafanzeige ins Haus flattert, dann hat man ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Freude, vielleicht macht es einem auch Angst. Man muss Kräfte mobilisieren, entscheiden, will ich den Kampf aufnehmen oder nicht. Was hat Ihnen geholfen in so einer Situation? Zu sagen, doch, ich stehe an?
Ich glaube, das hat mit der Natur der Person zu tun. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Biografie. Ich habe in meiner Biografie nicht nur Höchst gehabt, ich habe viele Tiefs gehabt. Und ich glaube, dass man einfach wächst an dem, was man selber erlebt. Und dann kommt dazu, ob man an das glaubt, was man macht oder nicht. Und wenn man an das glaubt, also gibt es einem schon Kraft. Aber ihr habt gefragt, was mich inspiriert hat. Also bei mir das einschneidende Erlebnis war 9-11. Weil dort habe ich verstanden, etwas ist nicht mehr gut mit dem Islam. Ich muss mich damit befassen. Das war vor 26 Jahren. Und das war das eine. Und das andere war ein Buch, das ich gelesen habe, von einem Mann, der leider mittlerweile schon gestorben ist. Das war ein tunesisch-französischer Philosoph, der Abdelwahab Medeb heisst er. Und das Buch, das ich gelesen habe, ist auch auf Deutsch übersetzt worden, weil er hat auf Französisch geschrieben. Das heisst «Die Krankheit des Islam». Und natürlich haben nachher alle Moscheen uns gesagt, was darf man überhaupt das Wort Krankheit neben dem Wort Islam stellen? Da, schon das ist nur Gotteslästerung.
Genau. Ja.
Und das war einfach ein Zeichen gewesen, dass er das schon richtig sieht und dass er sehr wichtige Sachen sagt. Und das Buch hat mich eigentlich wirklich inspiriert. Und ich habe gewusst, jetzt muss ich etwas machen. Und das meine ich mit etwas auflesen, das jemand vorher eigentlich schon vorbereitet hat. Und das ist, da habe ich so das Gefühl gehabt, das ist extra für mich geschrieben worden.
Sie sind ja nicht Islamkritikerin, sondern Islamismuskritikerin.
Ja.
Oder muss man das noch ein bisschen genau differenzieren? Wo ist der Unterschied für Sie?
Also ich mache einfach Religionskritik und das ist absolut legitim.
Das kann auch der Katholizismus sein, der Buddhismus.
Ja. Aber ich bin jetzt, also ich kenne mich nicht so aus im Buddhismus, aber ich kenne mich im Islam aus. Und ich fühle mich legitimiert, weil ich in einer muslimischen Familie aufgewachsen bin. Und weil ich einen Islam erlebt habe, der sehr tolerant war, als ich jung war. Und erst jetzt, übrigens seit der sogenannten islamischen Revolution in Iran, also seit 1979, ist der Islam so politisch geworden und will den Frauen vorschreiben, dass, wie sie die Haare bedecken sollen, will den Kindern vorschreiben, dass sie schon mit 5 in die Moschee gehen sollen, will Sachen vorschreiben, die inakzeptabel sind in unserem Jahrhundert. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist mein Terrain. Das darf ich und das will ich auch probieren zu verändern und mitzugestalten.
Und Sie haben ja eben, wir haben es schon mal gesagt, ein paar Mal, dass Sie Geldströme untersuchen oder einfach mal mindestens dort, wo es möglich ist, um auf Ihre eigenen Einnahmen noch zu sprechen kommen, einfach wegen der Glaubwürdigkeit. Ja. Eben, Sie sind ja pensioniert, Sie müssten wahrscheinlich gar nicht unbedingt noch gross Geld verdienen, aber Sie leben von Aufträgen, so von Vorträgen. Ja, wenn Sie etwas also, dazu sagen.
Also ich habe ja Schule gehabt vorher. Oder?
Und Sie sind Romanistin, studiert.
Ja. Und ich habe Französisch unterrichtet am Gymi. Und eben nach 9-11 habe ich angefangen, mich für Islam zu interessieren. Und habe mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das Thema wächst und wächst und wächst und bei mir. Und dann habe ich einfach angefangen, selbstständig zu arbeiten. Ich habe nicht mehr Schule gegeben, habe angefangen, selbstständig zu arbeiten. Und, und überlebe eigentlich so mit der Selbstständigkeit. Und natürlich, jetzt habe ich ein Alter, wo ich auch noch eine AHV beziehe. Und da denke ich häufig an den Urgroßvater von meinen Kindern, Bundesrat Max Weber, weil er hat eigentlich die Idee von der AHV. Er ist der damals, also schon als Gewerkschafter vorher, bevor er Bundesrat wurde, die Idee von der AHV entwickelt hat. Und ihm haben wir das zu verdanken, dass wir überhaupt Geld bekommen, wenn wir im sogenannten Ruhestand sind.
So ein gutes und sicheres System haben in der Schweiz,
das
wir ja vielen Ländern auch gerne würden wünschen.
Absolut.
Aber haben Sie das Gefühl, wir sind da ein bisschen im Land, wo Milch und Honig fließt, ist das Gott gegeben? Haben wir auch so einen Kampf müssen, so einen Aufstand müssen machen, wie jetzt in anderen Regionen?
Natürlich. Also es ist überhaupt nicht Gott gegeben. Es sind die Leute, die sich etwas überlegt haben, die das erarbeitet haben. Also Generalstreik oder all die Sachen. Ich meine, die Leute haben sich das erkämpft.
Und doch kann man nicht sagen, so im Iran, so müssen wir das machen, oder?
Man kann es nicht sagen, weil jedes Volk hat andere Voraussetzungen und vielleicht auch andere Wünsche.
Was ist denn zum Beispiel in Tunesien passiert oder nicht passiert, dass dort der arabische Frühling nicht in der Demokratie resultiert?
Ja, leider nicht, weil wir haben jetzt einen Populisten an der Macht. Und der hat dann gleich mal, auch wenn es ihm nicht passt, hat er das Parlament ausgeschaltet und gemacht, einfach so quasi mit per Dekret fast regiert. Und das ist eine ganz grosse Enttäuschung, weil der Mann ist eigentlich portiert worden von der Bevölkerung. Weil man gesagt hat, der ist integer.
Hoffnungsträger.
Ja, der ist integer. Er kommt eigentlich aus einem armen Viertel. Er hat nachher Karriere gemacht als Professor für Verfassungsrecht. Für Verfassungsrecht. Und hat nachher eben genau das gemacht, was die Verfassung eben verbietet. Und im Moment ist die politische Situation total blockiert. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die ökonomische Situation, weil wer will investieren in ein Land, wo nicht garantiert ist, dass wirklich alles rechtsstaatlich funktioniert. Und sehr viele Leute sind total enttäuscht.
Und man kann ja sagen, einmal mehr ein Beispiel, Macht korrupt, oder?
Ja, also gut, ich muss sagen, er ist nicht korrupt. Das ist sein Positive. Er ist nicht korrupt.
Aber er nutzt seine Macht gegen das Volk.
Er nutzt seine Macht aus, er lässt niemanden mitreden. Es ist einfach kein Demokrat. Mhm. Und bevor er an die Macht ist gekommen, haben wir ja die Islamisten gehabt, also die Muslimbruderschaft, die Ennahda-Partei. Und die haben sich extrem bereichert. Mhm. Und was er jetzt probiert, ist eigentlich die Korruption, die stattgefunden hat vor ihm, zu regeln. Aber eben, er macht es nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln.
Mhm. Danke für den Exkurs in die tunesische Politik. Es zeigt einfach auch auf, dass jeder Staat einfach ganz andere Voraussetzungen hat. Ganz andere Bewegungen, ganz andere Geschichte, wo eben dann demokratische Verhältnisse besser oder weniger gut sich entwickeln können. Der Podcast widmet sich dem Thema Meinungsbildung und eben Stärkung, Erhalt von einer stabilen Demokratie. Um das geht es eigentlich in diesen Gesprächen. Und zum Schluss würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, was würden Sie sich dann wünschen, wenn man von der Stärkung von der Meinungsbildung und vom Erhalt von der Demokratie redet, weil das ja eben, wie gesagt, nicht Gott gegeben ist. Mhm. Was kann unsere Gesellschaft jetzt auch hier in der Schweiz machen, damit wir unsere Meinungsbildung erhalten und unsere Demokratie letztlich auch in die Zukunft führen können?
Ich glaube, wir müssen einfach an unsere Regeln festhalten. Egal wie die Situation ist, einfach unsere Regeln, die demokratischen Regeln, dass jeder zum Beispiel darf eine Meinung haben und dass jeder seine Meinung darf äußern und dass man darf über die Meinungen diskutieren und so. Das ist nicht Theorie, das ist ganz, ganz klare Praxis, oder? Und das müssen wir, die Regeln festhalten. Das heisst, auch wenn jemand jetzt also wie jetzt bei mir, oder wieder angeklagt wegen Verleumdung und so und so. Und dann, ich sage mir einfach, okay, das ist ihr Recht. Jetzt ist es an mir, zu beweisen, dass es nicht so ist. Oder?
Also es ist legitim, dass der andere eine andere Meinung, eine andere Haltung hat.
Absolut.
Das muss man aushalten.
Das muss man aushalten.
Aber gleichzeitig auch seinen eigenen Standpunkt auch verteidigen, vertreten.
Genau. Und das, ich glaube, das ist Basis. Ich meine, in der Schweiz wird zum Beispiel häufig gesagt, SVP, das ist klar, oder bla bla. Ich finde, das ist nicht gut, weil es ist ein ganz grosser Teil der Bevölkerung, die SVP wählt. Und man muss mit diesen Leuten reden, oder? Mhm. Also man muss mit diesen Leuten reden und sie überzeugen von der eigenen Position oder ihnen zeigen, das, was die da sagen, das geht gegen Menschenrechte, das geht gegen demokratische Werte und so weiter. Das mache ich. Das mache ich auch mit der SVP. Ich will sie mir einladen, kann ich. Und ich tue einfach meine Position vertreten. Oder? Mhm. Und ich glaube, es braucht den Dialog, es braucht die Debatte. Weil dort, wo kein Dialog mehr ist, dort ist Meinungsbildung gefährdet. Oder? Weil dann gibt es nur noch so findliche Fronten. Und es sind auch demokratische Werte gefährdet. Weil dann lasse ich den anderen sich nicht artikulieren. Und er lässt mich auch nicht artikulieren. Und das gibt nur Konflikt. Also.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Saida Kellermessali. Wir werden nicht das letzte Mal miteinander geredet haben. Ich freue mich sehr, dass wir über ein spannendes, aktuelles Thema miteinander werden diskutieren. Herzlichen Dank.
Danke vielmals, Frau Landolt, für die schöne Einladung.
Schön sind auch Sie wieder mit dabei gewesen beim Podcast Gesprächskultur, Gespräch mit spannenden Menschen. Unser nächster Gast wird Simon Jacobi sein. Er ist Gründer und Unternehmer vom Online-Portal oder am Online-News-Portal zürich.ch, das er vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat. Auch mit ihm können wir wieder über spannende Themen diskutieren. Über das Thema Meinungsbildung natürlich. Als Medienunternehmer ist er da ganz besonders gefordert.